Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Internationaler Weltfrauentag. Die Berliner gehen deshalb sogar erstmals nicht arbeiten heute, denn die Koalition aus SPD, Linken und Grünen hat den 8. März zum offiziellen Feiertag erklärt in Berlin. Die Einführung eines arbeitsfreien Feiertags ist zwar ziemlich umstritten zum heutigen Weltfrauentag, aber einmal im Jahr auf die besondere Lage von Frauen und Mädchen in vielen Teilen der Welt schauen, dafür ist der Weltjugendtag sicher eine gute Gelegenheit. In weiten Teilen Afrikas zum Beispiel leisten Frauen nach wie vor einen Großteil der Arbeit, auch der erwerbstätigen Arbeit, nicht nur der im Haus. Und gleichzeitig sind sie gesellschaftlich den Männern untergeordnet, mit weniger Rechten und vielfach auch als ungeschützte Opfer von Gewalt in der Familie, aber auch außerhalb. Seite an Seite mit Frauen in Afrika. Darüber sprechen wir am Internationalen Weltfrauentag mit Maria Klatte. Sie leitet beim bischöflichen Hilfswerk Miserior seit 7 Jahren die Afrika- und Naher Osten-Abteilung und war davor ebenfalls 7 Jahre in Afrika selbst als Entwicklungshelferin tätig. Ich begrüße Sie ganz herzlich zugeschaltet aus Aachen, aus der Zentrale des bischöflichen Hilfswerkes Miserior. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Klatte.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Klatte, Sie sind von Jugend an schon interessiert gewesen an Afrika und Entwicklungshilfe. Sie waren bei der katholischen Landjugendbewegung und dort Vorsitzende des Togo-Kreises. Was hat Sie denn damals schon als Jugendliche an Afrika fasziniert?
Ja, ich bin tatsächlich über Jugendarbeit zu dem Thema und auch zu der Lebenswelt Afrika gekommen. Der Togo-Kreis der Landjugend hat ein internationales Austauschprogramm mit einem Projekt in Togo gehabt, was eben ermöglichte, dass eine Gruppe aus meiner Heimatregion, das ist in Norddeutschland, regelmäßig nach Togo reisen konnte und aber auch umgekehrt eine Gruppe von Togoern und Togoerinnen ab und zu auch nach Deutschland kommen konnte. So kam es also zu regelmäßigen Begegnungen hier und dort. Und was mich fasziniert hat, war zum einen wirklich dieser interkulturelle Austausch, der Reichtum, der dadurch möglich wurde, die Öffnung der Perspektiven, dass man eine Welt ganz anders sehen kann, dass man andere Werte hat. Und auch auf so einer emotionalen Ebene mal gesprochen, mich hat auch bei meinem ersten Besuch in Togo schon begeistert, ja, die Lebendigkeit, der Farbenreichtum, die Musik, und ja, und auch die Kraft, die in all diesen Symbolen, so will ich es mal nennen, steckt.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben da eine andere Perspektive kennengelernt. Sie sind ja als junge Frau also da nach Togo gekommen und haben dann eben auch andere junge Frauen gesehen. Was haben Sie da denn schon gelernt über, wie das Leben in anderen Ländern ganz anders läuft für eine junge Frau?
Ja, ich habe gelernt, was es zum Beispiel bedeutet, dass man nicht täglich Zugang zu Fahrrad, PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Also wir sind damals mit dieser Jugendgruppe dann auch regelmäßig in Dörfern gewesen, haben auch sogenannte kleine gemeinsame Arbeitseinsätze gemacht, haben zum Beispiel mal einen Tag mitvollzogen, wie Frauen in einem kleinen Dorf riesige Töpfe ohne Töpferscheibe produzierten und die dann immer am Wochenende, also immer am Freitag, etwa 20 Kilometer weit zu Fuß zum Wochenmarkt brachten, wo die dann verkauft wurden. Und das war einfach eine ganz faszinierende Erfahrung. Zum einen die Bewunderung dafür, was für schöne und große Töpfe die Frauen ohne große Hilfsmittel produzieren können. Und zum anderen aber auch das Mitgefühl dafür, dass sie da auch wirklich hochschwere Arbeit leisten müssen, von der Produktion an bis zur Vermarktung eben über den Wochenmarkt.
Was ja immer wieder frappiert, wenn man auch Bilder aus Afrika sieht oder selber dort ist, ist die Fröhlichkeit der Menschen. Da fragt man sich auch manchmal, ja, da ist harte Arbeit, da ist ja wirklich auch oft Not. Und ich glaube, wenn wir das unseren jungen Leuten anbieten würden, so ein Leben, da würden die wahrscheinlich 300 Meter rückwärts laufen. Und dennoch ist diese Fröhlichkeit da. Verschiebt das nicht auch so ein bisschen die Perspektive?
Das verschiebt absolut die Perspektive. Ich war jetzt gerade noch auf einer Dienstreise in Simbabwe und das war eine Reise, die ich mit mehreren Menschen von verschiedenen Kirchen in Deutschland unternommen habe. Und da waren auch Leute dabei, die noch nicht so viel Afrika-Erfahrung haben. Und wenn ich das mal so wiedergeben kann, die waren auch vor allem darüber beeindruckt, wie sehr ja, diese Fröhlichkeit, auch das gemeinsame Singen, das sich gemeinsam organisieren, trotz aller Armut und trotz aller auch politisch und menschenrechtlich zuweilen sehr verzweifelnden Situationen, wie das trotzdem auch einfach Kraft gibt. Da können wir uns ganz viel abschneiden.
Aber die Fröhlichkeit ist da und dennoch sagen Sie auch jetzt gerade als Mitarbeiterin von Miserio, Sie sind dann ja wirklich auch, haben dann beruflich dann später auch diesen Weg eingeschlagen, der mit Afrika zu tun hat. Dennoch sagen Sie, wir können nicht sagen, auch die Leute sehen ja fröhlich aus, man muss nichts tun, sondern sie sehen durchaus viel Grund anzupacken dort.
Ja, absolut. Also ich würde ganz gerne nochmal den Vergleich auch zur weltweiten Situation ziehen, wenn wir jetzt von Frauen sprechen am heutigen Weltfrauentag. Würde ich gerne sagen, dass meine Beobachtung schon ist, dass man weltweit auch sagen kann, dass Frauen generell wichtige Führungskräfte sind in ihren Familien, in Gemeinden, zunehmend aber auch in wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Rollen, die sie einfach auch anders gestalten als Männer. Das sind also so eine positive Entwicklung. Und die andere Seite ist eben, dass Frauen immer noch nach wie vor auch weltweit in unterschiedlichen Graden benachteiligt werden, dass sie ausgeschlossen sind von Entscheidungsprozessen, dass sie dass ihnen nicht alle menschenrechtlichen Grundlagen gleichermaßen zugestanden werden wie Männern und dass sie, das haben Sie schon mit angesprochen, eben auch immer wieder Opfer von auch sexuellen Übergriffen werden und auch Gewalt in vielfachen Erscheinungsformen erfahren.
Der heutige Weltfrauentag ist in insgesamt 25 Ländern der Welt ein gesetzlicher Feiertag. Auch in einigen Ländern Afrikas, unter anderem Burkina Faso, Eritrea, Sambia und Uganda. Heißt das, dass man in diesen Ländern besonders sensibel beim Thema Frauenrechte ist?
Ich glaube, das kann man so in Analogie noch nicht schließen. Ich glaube, dass da eher der Weltfrauentag auch im Sinne seiner Gründungsidee so genutzt wird, dass man auf Frauenrechte hinweist, dass man auch auf Unrechte von Frauen oder Ungerechtigkeiten hinweist, um die Situation zu verbessern. Ich erinnere mich da jetzt gerade an sehr lebendige Eindrücke während meiner Arbeitszeit 3 Jahre in Kenia, in Nairobi. Da war der Weltfrauentag für viele Akteure, insbesondere aber auch für Frauengruppen und Frauenorganisationen, Anlass dafür, besondere Kampagnen zu starten. Also so die berühmteste Akteurin, die mir da einfällt, die vielleicht auch manche kennen, ist Wangari Maathai. Die hat den Friedensnobelpreis erhalten für ihr Engagement zur Wiederaufforstung in Kenia. Sie war aber auch eine positive Führungsgestalt für Frauen, die sich auch für Frauenrechte stark eingesetzt hat. Und die hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass am Weltfrauentag auch so symbolische Aufforstungsaktivitäten stattfinden, die eben gleichzeitig auch bewusst machen, wie die Situation von Frauen ist. Also ich glaube, der Weltfrauentag wird gerade in Afrika, in vielen Ländern auch einfach genutzt, um so gemeinsame Kampagnen zu starten. Dass die Situation in den Ländern, wo es den Weltfrauentag als Feiertag gibt, unbedingt besser ist als in den Ländern, wo es das noch nicht gibt, würde ich so nicht sagen.
Sie haben Kenia erwähnt. Kenia gehört neben der Demokratischen Republik Kongo und dem Südsudan zu den Ländern, für die Radio Horeb beim Spendenmarathon, Mariathon dieses Jahr sammeln wird, ganz besonders. Also da wird dann gesammelt für den Aufbau von Radio Maria Stationen in diesen Ländern. Mhm. Deshalb werden wir dann in dieser Zeit auch immer wieder den Blick in diese Länder werfen. Vielleicht wird uns da dann auch die Friedensnobelpreisträgerin wieder begegnen in diesem Zusammenhang. Vielleicht können wir mal ganz kurz auf diese zwei dieser Länder besonders schauen, nämlich Sie waren ja selber in der Demokratischen Republik Kongo und in Kenia. Wenn Sie sagen, was gibt es da irgendwie jetzt mal besonders mit Blick auf Frauen? Besonderheiten wir neigen ja gerne dazu, Afrika so in einen Topf zu schmeißen aus Europa, ne? Sondern dachten wir alles, vielleicht so ein bisschen, die Menschen sind eher schwarze Hautfarbe und das sieht alles irgendwie gleicher aus aus der Ferne. Aber wahrscheinlich ist es umgekehrt genauso, dass die Europäer alle gleich aussehen aus der Perspektive von Afrika. Aber dem ist ja nicht so. Es gibt ja durchaus auch da Eigenheiten und so. Vielleicht können Sie da mal gerade von den zwei Ländern, die Sie persönlich genauer kennen, Kongo, Kenia, noch etwas sagen.
Ja, ich bin froh, dass Sie auch die Diversität ansprechen. Dem würde ich mich gerne voll anschließen. Also es gibt trotz Ähnlichkeiten, die man hier und da beobachten kann, auch durchaus eine kulturelle Diversität und natürlich auch eine situative Diversität. Also eine Unterschiedlichkeit, die durch unterschiedliche politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situationen bedingt ist. Wenn man Kongo und Kenia vergleicht, fällt auf, dass da einfach auch ein Unterschied ist in Bezug auf die Armut und die Entwicklungssituation allgemein, auch auf die politische Situation. Das macht sich auch deutlich in der Situation von und für Frauen. Also die Demokratische Republik Kongo ist in Teilen sehr fragil, sehr von Krisen geprägt. Sicher haben Sie das auch schon gehört, dass gerade im Osten des Kongos Frauen sehr häufig aufgrund der Krisen, die es dort gibt, ganz besonders betroffen sind. Also es gab auch eine Zeit, in der man davon sprach, dass Frauen als Waffe eingesetzt werden. Und damit meint man ganz konkret, dass Frauen im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen vergewaltigt werden und dass man das auch als eine Demütigung des Gegners eben im Sinne einer Waffe einsetzt. Das sind, wie Sie sich denken können, ganz besonders dramatische und schwierige Situationen. Im letzten Jahr, Sie mögen sich erinnern, hat ja auch ein Akteur, der sich für Frauen einsetzt, die genderbasierte Gewalt erfahren haben, nämlich Denis Mukwege, den Friedensnobelpreis bekommen, weil er sich eben stark macht für Frauen und weil er Frauen stark macht. Also das ist vielleicht mal so ein kleines Licht auf die Demokratische Republik Kongo. Miserio fördert in diesem Kontext auch sehr viele Partnerorganisationen. Zum einen sind das kleinere Projekte, die Frauen begleiten, die Opfer von Gewalt geworden sind, die Frauen zunächst mal auch ihre Geschichten erzählen lassen, Raum dafür geben, dass man das Leid aussprechen kann. Das ist schon ein erster ganz wichtiger Schritt. Und die dann auch traumasensibel diese Frauen begleiten. Gleichzeitig wird versucht, auch am System etwas zu ändern. Zum einen, indem Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, gestärkt werden, sensibilisiert werden, auch für Erkrankungen von Frauen, die eben auch psychischer Natur sein können, dann die Folge von genderbasierter Gewalt sind. Zum anderen arbeiten Frauen in Projekten in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch mit Verantwortungsträgern, mit Polizei, mit Mitarbeitenden in Kommunen, um diese zu sensibilisieren und die Behandlung von Frauen zu hinterfragen und anders möglich zu machen. In diesem Kontext vielleicht noch ein Hinweis, ist es auch sehr wichtig, dass auf der Ebene der Frauen in ihren jeweiligen Lebenssituationen, also in ihren Familien, in den Gemeinden, auch die Männer aktiv einbezogen werden. Es gibt sogar Ansätze, die ja einfach auch sehr überzeugend und sympathisch sind, die ganz direkt damit arbeiten, dass Männer sozusagen als gute Ehemänner oder als sich für ihre Ehefrau engagierende Männer positives Vorbild werden und als solche auch in Gruppen mit Frauen agieren und Frauen Mut machen. Das mal so, also so zu möglichen Projektansätzen in dieser zunächst mal sehr hoffnungslos erscheinenden Situation.
Also ja, genau, da können wir vielleicht auch später nochmal, wie man helfen kann, nochmal intensiver eingehen, gerade auch eben unter Einbeziehung auch der Männer, denn selbst wenn Männer diejenigen sind, die oft als die Täter eben in Erscheinung treten, sind sie ja oft auch wieder Opfer von starren Gesellschaftsstrukturen wieder und da gilt es wahrscheinlich auf beiden Seiten irgendwie anzusetzen. Aber gucken wir nochmal Kongo. Es gab ja diesen Kongo-Krieg um die Jahrtausendwende und der wurde sogar als afrikanischer Weltkrieg bezeichnet, weil da so viele Gruppen aus verschiedenen Ländern mit hineingezogen wurden und da hineingegangen sind. Das heißt, das spürt man immer noch stark, auch um die 15 Jahre später noch, die Folgen davon.
Man muss sagen, sind nicht nur Folgen, sondern es sind auch akut weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen, insbesondere im Osten Kongos, an der Tagesordnung. Also das sind
kommt nicht
Rebellen,
zur Ruhe.
Genau, das ist eben, kommt nicht zur Ruhe, ist hier und da, sind das spontane Ausbrüche, das sind einfach Dinge, die weiter passieren, die aber nicht so im Fokus der Weltöffentlichkeit sind.
Gucken wir nochmal nach Kenia, da waren Sie ja auch längere Zeit.
Ja genau. Kenia, da fallen mir so zwei Bilder ein. Zum einen auch wirklich starke Frauen, wie die eben schon benannte Wangari Maathai, die auch so Vorbildfunktion haben. Von solchen Frauen gibt es unheimlich viele in Kenia, die einfach auch so eine Stärke ausstrahlen, die mit Frauen und für Frauen, aber auch mit Männern arbeiten, um auch gesellschaftlich Wandel voranzubringen. Und auf der anderen Seite ist Kenia, das ist vielleicht ja auch bekannt, auch eines der Länder, in dem die Praxis der Genitalverstümmelung hier und da noch verbreitet ist und die natürlich auch mit jede Menge Leid für Frauen verbunden ist. Und wo es auf der anderen Seite aber auch gute Projektansätze gibt, um dagegen vorzugehen, um Bewusstseinsarbeit zu betreiben bei den Müttern, bei den Vätern von jungen Mädchen, von Kindern, auch um Bewusstseinsarbeit und Veränderungsarbeit bei den sogenannten Beschneiderinnen, die diese Genitalverstümmelung durchführen, herbeizuführen. Das sind so vielleicht auch zwei Seiten einer Medaille, ne? Dass man auf der einen Seite sehr viele starke Frauen hat, die sich auch für Wandel einsetzen, und dass man auf der anderen Seite trotzdem Traditionen hat, die fortleben. Zu Kenia fällt mir auch noch ein, dass es auch während der Zeit, als ich dort war, immer wieder Berichte gab über Übergriffe auf Mädchen in Schulen oder auch auf Schulwegen. Also auch diese Bedrohung durch sexuelle Übergriffe ist nach wie vor präsent, und es ist ganz wichtig, dass daran auch weiter gearbeitet wird, damit Frauen eben Zugang zu Bildung haben. Das ist der Schlüssel auch für ihre ganz spezielle Entwicklung.
Bildung. Vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Rolle der Kirche in dem Ganzen. Also wenn ich jetzt nur das Beispiel von Wangari Maathai nehme, die ist ja auch in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen, und der Vater hatte mehrere Frauen, lebte polygam, und das Mädchen ist Missionsschwestern aufgefallen, weil das so begabt war offensichtlich, und die haben das Kind dann in ihrer Ordensschule stark gefördert. Und daraus konnte sich dann diese Führungsperson, weibliche Führungsperson in Kenia entwickeln, die dann als Politikerin bis hin zur Ministerin geschafft hat, oder stellvertretende Ministerin, Professorin, also wirklich eine ganz ungewöhnliche Karriere gemacht hat für die Zeit damals noch. Hat die Kirche da auch eine besondere Rolle eben gerade im Bereich Bildung, Schule immer noch?
Ja, ich denke, dass Kirche, die ja, das ist vielleicht auch bekannt, die ja gerade in den Bereichen Schulen und Gesundheit auch nach wie vor gerade in Afrika eine ganz wichtige Rolle spielt. Also das sind Kernbereiche, in denen Kirchen sehr, sehr aktiv sind. Und sie können dann damit natürlich auch Zugang zu Bildung verschaffen. Sie können durch entsprechend angepasste Förderpolicies, die einfach auch Rücksicht darauf nehmen, was muss gewährleistet sein, damit Mädchen in die Schulen gehen und damit sie auch den Schulabschluss schaffen und nicht vorher durch Frühverheiratungen oder durch durch Erwartungen, bezüglich Beiträgen zum Familieneinkommen bestehen, davon abgehalten werden. Ich denke, dass es da ganz große Chancen gibt für kirchliche Anbieter von Bildung, aber auch in den Gesundheitsdiensten, da einfach dem Anliegen von Frauen, dem Leid von Frauen auf der einen Seite, aber auch der Stärkung von Frauen auf der anderen Seite durch Bildung formal, aber auch informell beizutragen. Das ist, da können Kirchen in der Tat eine Schlüsselrolle spielen. Und genau, Wangari Maathai scheint auch über eine kirchliche Schule, über eine Missionsschule an Bildung herangekommen zu sein und wird sicher im Laufe ihrer Karriere auch weitere Förderung und Unterstützung erfahren haben.
Das ist übrigens auch dann auch ein Anliegen, mit das auch Radio Maria in Afrika stark verfolgt, eben auch durch Sendungen wie diese Rubrik Lebenshilfe gibt es ja in allen Radio Maria Stationen der Welt, hat dann in jedem Land so eine eigene Prägung, natürlich nach den Notwendigkeiten im eigenen Land ausgerichtet. Da geht es auch um Weitergabe von Bildung, unter anderem eben auch nicht nur geistlicher, sondern auch ganz lebenspraktischer. Das nur in Klammer. Aber darüber werden wir dann mehr im Zuge des Mariathon noch hören, was Radio Maria in Afrika da will.
Ja.
Gucken wir vielleicht nochmal, Frauen im Krieg, haben wir gehört, sind oft eben Opfer von sexueller Gewalt. Vor allem Bildung ist oft noch immer noch Thema für viele Frauen, obwohl da auch gerade auch kirchliche Einrichtungen sich gerade auch die Förderung von Mädchen wirklich da richtig zu Herzen genommen haben. Frauen in der Arbeit, haben Sie gesagt, da gibt es Fortschritte, aber das scheint nur langsam zu gehen. Also es sind dann doch oft die einfachen Arbeiten, die Frauen dann, also die auch harte Arbeiten, die Frauen dort übernehmen, während in anderen Bereichen sind sie da immer noch wenig anzutreffen, oder ändert sich das in Afrika auch langsam?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde da ganz gerne zwei Dinge anbringen. Zum einen sollte man das, was vielleicht an Arbeit auch im informellen Bereich läuft, nicht unterschätzen. Also so zum einen vielleicht Arbeit von Frauen in kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Da kann viel bewirkt werden und das ist oft wenig gewusst. Also einfach mal als ein Beispiel, wir haben gerade in Westafrika sehr viele Projekte, in denen Frauen mit Männern gemeinsam auch dabei mitwirken, sich innovative Projektansätze zu überlegen. Also zum Beispiel wurden in diesem Zuge Medikamente zur Behandlung von Tierkrankheiten entwickelt, auch mit fachlicher Begleitung, die später auch an andere weitergegeben können. Und noch ein anderes Beispiel, Frauen, die schon lange in der Milchproduktion tätig waren in Burkina Faso, haben durch die Gründung von Mini-Molkereien, also von kleinen Molkereien, auch eine Diversifizierung ihrer Produkte selber organisiert. Also die haben es ermöglicht, dass Milch auch verkauft werden kann, aber auch, dass Milch zum Beispiel eben in Joghurt weiterverarbeitet wird und dann damit auch noch ein anderes neues Produkt angeboten werden kann. Also so, ich glaube, man sollte nicht missachten, was auch im kleinen Bereich an Wirtschaftsförderung und nachhaltiger Wirtschaftsförderung entstehen kann durch Frauen. Im städtischen Bereich fallen mir die kleinen Garküchen ein, die nicht zuletzt auch, da denke ich jetzt auch ganz konkret an Nairobi, an Kenia, diese kleinen Garküchen können auch dadurch vergrößern, sich entwickeln, dass sie zum Beispiel das Catering für Workshops oder Bildungsmaßnahmen, die stattfinden in verschiedenen Projekten, übernehmen. Das wären mal so Beispiele aus dem kleineren, informellen Bereich.
Und Garküchen, können Sie vielleicht noch ganz kurz noch erklären, was eine Garküche ist?
Ach so, eine Garküche. Das sind so kleine Küchen, die es sowohl in armen Vierteln gibt, aber auch in mittelständigen Vierteln, wo Speisen hergestellt werden, also lokale Speisen. Und was ich eben sagte in Bezug auf Catering für Workshops, da können die auch wirklich übernehmen, dass sie so ein Frühstück beitragen, dass sie einen Pausensnack beitragen, dann einfach sind so kleine Gebäcke oder Ähnliches, und dass sie aber auch Mittag- oder Abendessen bereitstellen, was dann, je besser die Qualität ist, auch einen wirtschaftlichen Erfolg versprechen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn junge Mädchen, Frauen in solchen auch in Entwicklung mitarbeiten, auch sich Neues überlegen, das umsetzen, dass das auch helfen kann, so verkrustete Traditionen zu durchbrechen, wie zum Beispiel, ich meine, das erschüttert uns ja immer wieder, diese Praxis der Beschneidung ist ja auch deshalb erschütternd, weil es oft eben von den Frauen wieder weitergetragen wird, dann nicht, also das ja oft dann auch älter, also wenn man Berichte liest von Mädchen, denen das diese Grausamkeit an sich haben, da erdulden müssen, dann sind das oft die älteren Frauen, die eben das vorgenommen haben und da auch eisern darauf bestanden haben, dass das sein müsse. Also da frage ich mich dann auch, ob solche Projekte, dieses Eintauchen in Entwicklung, nach vorne schauen, Selbstbewusstsein fördern, eben auch eine Hilfe sein kann, um solche Traditionen auch zu durchbrechen.
Ja, danke Ihnen vielmals für diese Frage. Ich glaube, dass Sie da einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Ich glaube tatsächlich, dass Projekte, die so zur konkreten Wirtschaftsfähigkeit, aber auch zum Selbstbewusstsein von Frauen beitragen, dass die einen gesellschaftlichen Wandel mit sich bringen. Ich würde da gerne noch eine von mir sehr geschätzte Autorin mit ins Gespräch bringen. Das ist die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, die sich auch sehr viel in ihren Romanen, aber auch in ihren Theoriereflexionen mit der Frage der Veränderung von und durch Frauen zugunsten eines besseren Lebens von Frauen beschäftigt. Also die Chimamanda Adichie hat auf die Frage nach kulturellen Praktiken in Afrika einen sehr bezeichnenden Satz gesagt, der, wie ich finde, uns und auch Frauen in Afrika Mut machen kann. Sie sagt, Culture does not make people, people make culture. Also Kultur macht nicht den Menschen, sondern Menschen machen Kultur. Und sie verbindet das damit mit einer auch menschenrechtsbasierten Aussage, dass sie sagt, wenn es wahr ist, dass die volle Menschlichkeit von Frauen nicht Teil unserer Kultur ist, mit unserer Kultur meint sie die afrikanische Kultur, dann müssen wir sie zu unserer Kultur machen. Also sie sagt, es geht kein Weg daran vorbei, dass wir eine volle Wahrung der Menschenrechte und damit eben auch eine Änderung der Kultur in Angriff nehmen.
Ich denke, das können wir jetzt erstmal so als einen Punkt stehen lassen für den ersten Teil in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Internationalen Weltfrauentag. Seite an Seite mit Frauen in Afrika. Wir sprechen mit Maria Klatte, die beim Bischöflichen Hilfswerk Miserior die Abteilung Afrika Nahe Osten leitet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung soll nicht ganz ohne Sie stattfinden. Wir freuen uns, wenn Sie jetzt auch anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer jetzt live zu dieser Sendung. Können Sie mitsprechen über Seite an Seite mit Frauen in Afrika. Vielleicht haben Sie selber auch schon Erfahrungen gemacht, sind in Afrika gewesen, haben Reisen dorthin unternommen, Projekte begleitet und möchten uns auch von diesen Erfahrungen erzählen. Oder Sie haben Fragen an Frau Klatte. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Und gleich nach einer Musik geht es dann weiter im Gespräch mit Frau Klatte. Am Internationalen Weltfrauentag haben Sie eingeschaltet in der Lebenshilfesendung zum Thema Seite an Seite mit Frauen in Afrika. Unser Gast ist Maria Klatte vom Bischöflichen Hilfswerk Miserior. Sie hat selber einige Jahre in Afrika gelebt als Entwicklungshelferin und leitet für Miserior jetzt die Abteilung Afrika Nahe Osten. Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Frau Klatte, Sie haben uns einige Projekte schon berichtet, wie Frauen gefördert werden aus der gesellschaftlichen Rolle, um ihnen auch aus ihrer gesellschaftlichen Rolle der Minderwertigkeit in vielen Teilen Afrikas ist das ja noch so herauszuholen. Es ist allerdings auch so, wenn ich das richtig weiß, dass Hilfsorganisationen oft und gerne mit Frauen zusammenarbeiten, weil sie eben so ganz an der Basis sind und weil sie oft auch zuverlässige Partnerinnen sind. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist das ist ein Eindruck, der auf jeden Fall stimmt. Also Frauen sind eben oft auch Führungsgestalten in ihren jeweiligen Kontexten an der Basis. Ne? Ich habe jetzt gerade auch bei der Reise in Simbabwe wieder erlebt, da war eine Frau dabei, die sowohl ihr eigenes Feld sehr vorbildlich bestellte, nachdem sie eine Fortbildung zu nachhaltiger Landwirtschaft erhalten hatte, die aber damit nicht aufhörte, sondern die dann noch parallel dazu eine Gruppe mit anderen Frauen gegründet hat, die sie jetzt sozusagen anleitet und denen sie auch ihr Wissen weitervermittelt. Ich glaube, dass solche praktischen Beispiele, das sind ja kleine Erfolgsgeschichten, davon gibt es ganz viele und die führen einfach auch dazu, dass man sich gerne auf Frauen stützt, wenn es darum geht, innovative, erfolgsversprechende Projekte zu planen.
Es ist ja auch so, dass Frauen ja nicht nur, da ist ja der Familienkreis oft auch viel, viel größer, es sind ja Großfamilien. Es gibt manche Projekte, wo auch Waisenkinder unterstützt werden. AIDS ist ja immer noch Thema in Afrika, viele AIDS-Waisen gibt es. Und da baut man oft eben auf die Tanten, Großmütter und eben die Großfamilie, die dann oft noch viel mehr Kinder großzuziehen haben als die eigenen.
Ja, das ist auch eine richtige Beobachtung, die natürlich auch mit der kulturellen Besonderheit zu tun hat, dass Familie tatsächlich als ein verantwortlicher Großverband vielerorts verstanden wird. Ich würde ganz gerne sagen, dass es oftmals auch so ist, dass so das System, dass zum Beispiel wenn eine Familie etwas wohlhabender ist und in einer Stadt wohnt und es gibt Angehörige auf dem Land, die womöglich aufgrund der Armutssituation nicht alle Kinder angemessen versorgen können, dann kommt das schon mal vor, dass man sich auch in einem Verständnis als Großfamilie einig, dass ein Kind zum Beispiel zu der Familie in der Stadt zieht. Das habe ich jetzt gerade auch in Äthiopien von einem Mitarbeiter gehört, dass das da so vereinbart wurde. Und ich glaube, dass das so ein grundsätzliches Element auch von Großfamilie ist, dass man da sich als eine Familie versteht und sich auch gegenseitig hilft. Ich glaube, dass das so allgemein praktiziert wird. Und was Sie ansprechen, ist natürlich auch eine Last, die auf Frauen, auf Familien zukommt, wenn im Zuge von HIV/AIDS ja die Familienführerinnen und Führer sterben. Dann sind ja unter Umständen eine ganze Generation nicht erreichbar und dann müssen plötzlich Menschen, die vielleicht schon alt sind oder die noch gar nicht alt genug sind, die Fürsorge für die hinterbliebenen Waisenkinder übernehmen. Das ist nicht ganz einfach und habe ich auch sehr viel Bewunderung dafür, dass es trotzdem gelingt immer wieder.
Mit Frauen in Afrika Seite an Seite, darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfe-Sendung und wir haben jetzt auch die ersten Anrufer da unter 089 517 008 008. Frau Krämer ruft uns aus dem Saarland an. Frau Krämer, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich habe euer Radio Horeb geschenkt bekommen von einer Freundin und das hat mir jetzt in kürzester Zeit so mein Leben hier verändert, dass ich gar nicht mehr wegkomme vom Radio. So, und zu Afrika möchte ich sagen, dass ich lebe hier in einem eigentlich kleinen Dorf mitten im Saarland, Saarbrücken, nahe an der Grenze zu Frankreich. Und unser Dorf heißt Aschbach. Wir gehören zu der Stadt Lebach. So, ich will nicht zu weit ausholen. Mein Leben hat mich an Orte geführt, wo ich Kontakt mit Afrika habe. Kann man sich nicht vorstellen. Das war eine Zugbekanntschaft. Die Reise von Augsburg nach zu Hause, von Augsburg nach Mannheim traf ich im Zug ein junges Mädchen aus Afrika. Und aus dieser Begegnung wurde eine Beziehung. So, dann ging es weiter. In meinem Dorf, wir gehen ja in die Kirche, da ist ja auch immer in unseren Gottesdiensten, das ist ja Miserio, immer großes Thema, die Fastenaktion vor Ostern. Und dann kam eine Begegnung. Wir hatten einen Pastor zu uns ins Dorf bekommen, der machte Vertretung für unseren Krankenpastor. Dieser Mann hatte ein Nigeria-Hilfswerk gegründet in Emmersweiler. Und dieses Hilfswerk existiert heute immer noch bei den Don Bosco-Missionaren, weil der Pastor schon gestorben ist. Dann hatten wir dem Pastor geholfen von unserem Dorf aus, haben auch Tombolas gemacht, Dorffeste gemacht. Ich habe dann von 1983 bis 2005 haben wir Dorffest gemacht und immer die Erlöse für Afrika und andere kleine Projekte. So, dann habe ich eine Ordensfrau kennenlernen können, die in Kenia gearbeitet hat, in Katechetical Center Kenia. Ja, die ist in, hatte da ein großes Katechetenzentrum geleitet und ist leider gestorben. Und sie sagte, sie bleibt in Afrika und ist auch dort begraben worden. Sie hatte einen Schlaganfall bekommen, jetzt vor 3 Jahren.
Frau
also ich habe durch Begegnungen in meinem Leben so viel mit Afrika zu tun und habe mich auch unheimlich gern selber engagiert. Und es ist mir heute Morgen mein Herz aufgegangen bei eurer Sendung. Vielen herzlichen Dank.
Ja,
ja, Frau Krämer, ich danke Ihnen. Und vielleicht kann man da anschließen, Frau Klatte, eben, es gibt ja immer wieder diese kleinen Gruppen, die in Gemeinden Hilfswerke in Afrika unterstützen, entweder direkt, weil jemand persönlich bekannt ist, wie Frau Krämer das erzählt hat, oder eben auch über Miserior. Vielleicht, wenn man da so klein vor Ort ist, hat man gar nicht so den Eindruck, dass das so furchtbar viel bewirkt. Aber welche Rolle spielen denn diese unterstützenden Gruppen in Ländern wie Deutschland für eben Afrika?
Also unserer Erfahrung nach spielen die eine ganz wichtige Rolle. Es gibt ganz viele einzelne Akteure, aber auch Solidaritätsgruppen, die sich in ihren Gemeinden oder auch in Schulen mit Afrika beschäftigen und sich auch mit den Lebenswirklichkeiten von Menschen in anderen Kontinenten, ich will das auch gerne verallgemeinern, beschäftigen. Und letztlich finde ich persönlich, dass ich fühle mich auch als Beispiel für jemanden, der auch so begonnen hat und wo dann im Prinzip auch ein berufliches Engagement und eine Motivation entstanden ist, die mich heute noch trägt und die mich auch heute immer noch in meiner Arbeit motiviert. Also ich glaube, dass so eine frühe Arbeit auch in Jugendkreisen und die Beschäftigung mit entwicklungspolitischen Fragestellungen, aber auch das Erleben von konkretem gemeinsamen Alltag sehr, sehr wichtig sein kann. Und vielleicht mal auch auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, im Kontext, wo Flucht und Migration wichtig sind und bleiben, die auch über die nächsten Jahre so bleiben, sind auch solche Solidaritätserfahrungen und Erlebnisse für unsere Gesellschaft ganz wichtig.
Also gerade für die jungen Leute auch, da um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Ja, genau.
Dankeschön, Frau Krämer, dass Sie uns erzählt haben.
Und ja, vielen Dank, Frau Krämer.
Wir begrüßen Herrn Gut. Er ruft uns aus Italien, aus der Toskana an. Herr Gut, grüße Sie. Was führt Sie zu uns?
Ja, grüß Gott, die Damen. Ich habe am Faschingsdienstag die Fernsehsendung Gottes missbrauchte Dienerin in Fernsehsender Arte gesehen. Auch über westafrikanische Nonnen, die von Priestern vor Ort, aber auch in Rom unter dem Mantel des Gehorsams sexuell missbraucht, zum Schweigen verpflichtet und bei Schwangerschaft zum Abbruch gedrängt werden. Motiv: Nonnen haben nicht HIV. Da ist mir die Freude an den Lebenshilfesendungen mit Diakon Killig und Josef Müller gründlich vergangen. Sind das Fake News? Und wenn nicht, was tut die Kirche dagegen? Ich höre schlecht und schalte jetzt auf Fernsehsender wieder um.
Ja, danke schön, Herr Gut, für diese Frage. Vielen herzlichen Dank. Ja, Frau Klatte, ist das Thema auch bei Miserior, wenn es eben um Hilfe für Frauen geht, fällt das ja auch in Ihren Bereich?
Ja, absolut. Also ich habe die Sendung auch gesehen, die der Herr gerade angesprochen hat und war natürlich auch erschüttert. Ich glaube aber, dass wir jetzt in einem Moment leben, in dem wir die große Chance haben, dass dieses Thema angesprochen und angegangen wird. Also das Thema Missbrauch scheint in allen Bereichen, also auch gesamtgesellschaftlich aufzutauchen, in denen es Hierarchiegefälle gibt, vielleicht das mal einleitend zu sagen. Und dass es eben in der Kirche auch kein fremdes Thema ist, wissen wir ja seit spätestens 2010. Und wenn ich jetzt auf Miserior zu sprechen komme, wie gehen wir damit um? Also wir sind zum einen erstmal froh, dass wir das Thema jetzt auch offen ansprechen können, dass wir auch mit Partnerorganisationen überlegen können, wie wir mehr Sensibilisierung treiben können und wie wir auch mit tatsächlich möglicherweise auftauchenden Missbrauchsfällen professionell und angemessen umgehen können. Ich möchte vielleicht so verschiedene Maßnahmen nennen. Wir haben zum einen eine Projektvorgehensweise, in der wir in den Projektverträgen auch verbindlich festschreiben, dass die Organisation mit Missbrauch kompetent und auch konsequent umgehen müssen. Also das unterschreibt jede Partnerorganisation, die mit uns arbeitet. Aber von dieser Regel hin zu einem bewussten Handeln und auch einem präventiv orientierten Agieren ist natürlich auch sehr weit. Also ich kann als ein Positivbeispiel nennen, dass wir mit der Kirche in der Demokratischen Republik Kongo einen Prozess begonnen haben, wo kirchliche Mitarbeitende sensibilisiert werden und auch ganz konkrete Guidelines, also sozusagen Handlungslinien, Leitlinien entwickelt haben, die sie in der Kirche anwenden wollen, um Missbrauch präventiv zu behandeln und um eben auch aufgetauchte Fälle entsprechend zu ahnden. Und wichtig dafür ist, also wenn es zu Missbrauch kommt, dass es da mit dem Prinzip Nulltoleranz angegangen wird, dass wirklich diese Dinge auch verfolgt werden, dass man ein strafrechtliches Verfahren auf den Weg bringt und entsprechende Konsequenzen in der Organisation zieht.
Also wenn ich festhalte, wichtig ist in dem Ganzen, dass das Ganze schon in die Priesterausbildung mit hineinkommt, eben das Thema, das Abprüfen auf dieses Thema und dann eben, dass die Kirche sich wirklich beherzt auf die Seite der Opfer stellt, damit keiner das Gefühl hat, dass er einfach so mit einem Kavaliersdelikt davonkommt.
Das scheint mir sehr wichtig und ich glaube und hoffe persönlich, dass die Synode, die vor 2 Wochen stattgefunden hat, der Anfang war auch zu einem aktiveren Vorgehen in dieser Hinsicht.
Herr Guth, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Frage und komme nun weiter nach Münchweiler zu einer Hörerin, von der ich nicht ganz sicher bin, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Frau Spirt?
Schirbitsch.
Grüße Sie, Frau Schirbitsch. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie alle. Ich habe kennengelernt vor 2 Jahren ungefähr eine junge Afrikanerin, die von einem Pfarrer aus Maria Rosenberg, gestern war auch Vortrag, mit der Schwester Mechthild über Maria Rosenberg und da in der Nähe wohne ich. Ich habe sie kennengelernt, diese Afrikanerin, sehr nette Frau, sehr engagierte für Kinder in Afrika, in Burkina Faso. Händeringend sucht sie Hilfe in alle Formen, Kleidung, finanziell. Und es hat mich sehr gerührt, ihre Geschichte. Sie arbeitet an der Schule mit Kindern, aber ausgebildet als Krankenschwester. Sie hilft den Frauen und Kindern in Afrika. Sie sammelt Nähmaschinen, sie aktiviert die Frauen, dass sie nähen lernen und so Existenz aufbauen, verschiedene Sachen zu produzieren, dass sie nicht auswandern müssen und die Kinder haben was zu anziehen für die Schule und Ernährung. Was soll ich sagen? Sie ist sehr engagiert und Hilfe sucht hier. Wir haben uns noch gewundert, dass sie warme Decke braucht. Also ist es nicht warm in Afrika? Ja, aber nachts ist es kalt. Dann hat sie gesagt, wir sammeln auch Matratzen. Und wenn sie 100 Jahre alt sind, die Kinder haben nichts, wo sie schlafen können. Und das ist alles willkommen. Das wäre mein Beitrag.
Dankeschön, Frau Schirbitsch. Frau Klatte, eben, es gibt immer wieder diese kleinen Projekte von einzelnen, sehr engagierten, oft Ordensleuten, die, glaube ich, in der Summe in Afrika auch Großartiges leisten.
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Also das sind kleine Beiträge zu großen Veränderungen und Entwicklungen. Das sind sehr wichtige und nicht zu unterschätzende Beiträge. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie Miserior arbeitet. Also wir sind ja als relativ großes Hilfswerk in den 3 Kontinenten Afrika, Asien und Lateinamerika unterwegs und wir arbeiten eigentlich schon seit Beginn an mit lokalen Organisationen. Also wir sind nicht selbst operativ vor Ort tätig, sondern wir arbeiten mit professionellen Organisationen in ganz unterschiedlichen Sektoren, die sozusagen auch Hilfe für betroffene Bevölkerung, für Zielgruppen bereitstellen. Und das können Wasserprojekte sein, das können ländliche Entwicklungsprojekte, Gesundheits-, Bildungs-, Berufsbildungsprojekte sein. Was gemeinsam ist bei all diesen Ansätzen, ist, dass es immer darum geht, lokale Kräfte zu stärken und lokale Ideen und Potenziale zu stärken.
Also unten ansetzen tun auch die großen Hilfswerke. Vielen Dank, ja. Frau Schirbitsch. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Lebenshilfesendung. Seite an Seite mit Frauen in Afrika, mit Maria Klatte vom Bischöflichen Hilfswerk Miserio. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik. Heute am Internationalen Weltfrauentag sprechen wir über die Situation von Frauen, ganz besonders in Afrika. Unser Gast ist Maria Klatte vom Bischöflichen Hilfswerk Miserio und 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie anrufen möchten mit Fragen oder vielleicht auch persönlichen Erfahrungsberichten aus Afrika. Frau Klatte, wir haben auch kurz schon gestreift die Tatsache, dass in vielen Regionen Afrikas immer noch Polygamie gelebt wird, also dass Männer mehrere Frauen haben. Können Sie uns vielleicht kurz sagen, weil man da manchmal so Widersprüchliches hört drüber, ist das für die Frauen manchmal eher von Vorteil, weil entlastend, was manche ja auch sagen. Mhm. Andere sagen wieder, das steht einer wirklichen Beziehung zwischen Mann und Frau, die auf Augenhöhe ist und eine würdige Beziehung ist einfach entgegen. Wie würden Sie das aus den Erfahrungen, die Sie haben, beurteilen?
Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil es hier auch wieder um eine Diskussion Kultur auf der einen Seite und dann eben die Frage Gender und Gleichberechtigung von Mann und Frau auf der anderen Seite geht. Ich habe gerade, als Sie die Frage einleiteten, direkt ein Statement von einer Frau im Kopf gehabt, was jetzt gerade passiert ist bei meiner Reise nach Simbabwe. Wir haben da an einem Workshop teilgenommen zum Thema Gender-Based Violence, also genderbasierte Gewalt. Und da war ein Rollenspiel gemacht worden und das war auch hinterher sehr differenziert reflektiert worden von Männern und Frauen. Und so ganz zum Schluss hat der Moderator nochmal die Anwesenden aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie sich das Miteinander zwischen Männern und Frauen verbessern könnte. Und da hat eine Frau ganz spontan gesagt, sie wünschte sich, dass Männer nicht so viele Frauen heiraten. Und ich habe daraus gehört, dass es vielleicht neben dieser durchaus auch gegebenen Möglichkeit, sich Arbeit zu teilen, doch auch viele Konflikte mit sich bringt, wenn mehrere Frauen in einem Haushalt sind und wenn sie dann entsprechend auch sich das Einkommen teilen müssen, Kinder versorgen müssen und so weiter. Also es ist keine unproblematische Frage.
Oder gar in verschiedenen Haushalten sind und der Mann dann manchmal dort ist.
Genau. Ja.
Auch da ist ja die Kirche hat sich da immer dafür stark gemacht, eine Beziehung auf Augenhöhe wirklich zwischen Mann und Frau, dass das eigentlich die Ehe ist. Und, wir haben eine Hörerin, die uns nun aus München anruft, Frau Angela, die möchte ich gerne in dieser Sendung begrüßen. Hallo Frau Angela, grüße Sie, guten Tag.
Ja, hallo. Hier ist die Frau Angela aus München. Und zwar, ich habe das jetzt so ein bisschen mitverfolgt, die Sendung, also sehr interessant. Und ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz auf den Herrn eingehen, der da nun völlig resigniert ist und alles Mögliche. Ich finde das auch alles furchtbar mit den Missbrauchsfällen. Aber ist es nicht auch dieses? Ich meine, es werden ja Maßnahmen eingeleitet und man tut was. Und aber auf der anderen Seite ist es nicht auch so, dass wir uns mal lieber wieder auf Jesus konzentrieren sollen, unseren Blick auf Jesus richten. Das Bodenpersonal, das sind alles nur Menschen. Ich will da nichts schönreden, aber irgendwie, da geht was verloren. Und ich glaube, das ist auch die Absicht auch von den Medien, dass das jetzt so teilweise exorbitant ausgeschlachtet wird bis zum I can get no. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich eine für mich auch gesellschaftlich übergreifende Frage. Wir haben die ganze MeToo-Debatte, die aufgezeigt hat, in welchen Bereichen es auch zu wirklich schlimmen Übergriffen gekommen ist. Und man kann es meines Erachtens nicht ignorieren. Ich denke, man muss damit umgehen und man muss auch versuchen, das positiv zu wenden im Sinne einer, was wir eben schon gesagt haben, zum einen einer unbedingt notwendigen Anerkennung der Opfer, Raum geben, zuhören, so wie das im grausamen Umfeld in der Demokratischen Republik Kongo bei vergewaltigten Frauen nötig ist, so ist es auch in anderen Situationen nötig, in denen Missbrauch und Gewaltanwendung in diesem Kontext stattgefunden haben. Die Orientierung an Jesus, auch die gemeinsame Besinnung auf spirituelle Ziele, ist sicher eine Möglichkeit, die helfen kann. Also ich habe oft erfahren, das Gebet, das gemeinsame Orientierung an, auch an spirituellen Leitlinien sehr, sehr hilfreich sein kann und auch Gemeinschaft fördern kann. Und wenn ich das so sagen darf, Jesus ist ja eigentlich auch eine Leitfigur für gute Beziehungen zu Frauen, selbst zu Frauen, die aus der Gesellschaft verstoßen wurden. Wegen Prostitution hat er Beziehungen aufgebaut. Von daher kann ich ihn da gerne beipflichten. Ich glaube aber dennoch, dass man auch Realitäten ins Auge sehen muss und Veränderungen bewusst herbeiführen muss.
Ist die Frage, ob das ein Dennoch ist oder ob nicht Jesus uns immer wieder zum Menschen führt und wir dann im Grunde, wenn wir als Kirche jetzt nun diese Linie, diese Quelle noch mehr haben, uns immer wieder neu ausrichten zu können. Das ist ja das Wesen von Kirche, dass wir da immer wieder zur Quelle gehen. Und Sie haben es ja gesagt, die Beziehung Jesu zu den Frauen war für seine gesellschaftliche Zeit damals ja auch revolutionär.
Ja. Absolute Zustimmung zu dem, was Sie sagen, ne? Auch zu dem einerseits Realitäten in den Blick nehmen und dabei auch die Kraft des Glaubens nutzen.
Genau, das widerspricht sich ja dann in der Kirche nicht, wo das Sakrament eben davon ausgeht, dass sich Erde mit Himmel verbindet, nicht dann und der irdische Teil ist genau der, den wir in unserer Zeit vorfinden, auch mit seiner ganzen Not und mit den Hilfeschreien, die wir da hören, von denen Gott sich ja auch noch nie abgewandt hat. Gucken wir nochmal auch zu den Frauen in Afrika nochmal ganz besonders. Frau Klatte, wenn Sie jetzt vielleicht mal aus Ihrem persönlichen Erfahrungsbereich ein Beispiel nennen wollen, von dem Sie sagen würden, das ist so ein Fall gewesen, da habe ich gesehen, da hat eine Frau oder da haben Frauen etwas angepackt, sind unterstützt worden auf eine gute Weise auch von uns hier im Westen und haben wirklich etwas bewegt in ihrer Umgebung. Da hat sich daraufhin echt was verändert. Da fallen Ihnen bestimmt ein paar Beispiele ein.
Ja, da fallen mir in der Tat Beispiele ein. Ja, ich würde mal jetzt vielleicht von einer Person sprechen, die in Kamerun aktiv ist. Das ist eine langjährige Projektpartnerin von uns, Matwandu heißt sie. Und die hat selber sehr lange als Trainerin ist sie unterwegs gewesen. Also sie hat einen guten beruflichen Hintergrund und hat sich eben im Rahmen von Fortbildung für Projektmitarbeitende sehr viel einfach auch so auf technische Stärkung konzentriert, Planung, Monitoring, Evaluierung, Projektmanagement und solche Dinge, hat aber immer auch das Thema Frauen und Gender mitgeführt, weil sie einfach auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus erlebt hat, dass es wichtig ist, das Thema im Blick zu behalten. Und die Matwandu hat...
Vielleicht können Sie, Frau Klatte, ganz kurz sagen, was Sie da in dem Fall dann mit Gender meinen. Nämlich, wenn wir hier Gender hören, da gehen wir uns ja auf die Alarmglocken an und wir denken an lauter irgendwelche Gelder, die in irgendwelche abenteuerlichen Lehrstühle, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gehen, verschossen werden, aber um irgendwelchen Wortschatz zu verändern. Aber was ist da mit Gender in dem Fall dann gemeint?
Also in der Entwicklungszusammenarbeit geht es bei Gender um gendergerechte Entwicklung und das heißt im Prinzip, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben. Das ist im Prinzip so die Definition, die in unserer Arbeit auch als ein Querschnittsthema oder als ein in allen Projekten zu beachtendes Proprium oder eine als eine Maxime sich durchzieht. Also das, es gibt natürlich ganz bewusste Ansätze zur Stärkung von Frauen. Wie vorhin aber auch schon gesagt, wird auch immer versucht, Männer da mit einzubeziehen, damit man einfach eine gesellschaftliche Veränderung herbeiführen kann. Ich komme nochmal zurück.
Also nicht ein Gegeneinander auch, nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander der, der Geschlechter in dem Fall.
Genau. Gut.
Also nur das mal ganz kurz zur Begriffsklärung, wenn das mal wieder fällt. Dann genau, jetzt kommen wir wieder zu dem konkreten Projekt.
Ich komme nochmal zu dem Projekt zurück und es handelt sich um eine Frau, die wirklich eine gestandene Frau ist, die lange als Trainerin unterwegs war und die hat jetzt so im Zuge ihrer Wahrnehmung, dass eben die Fragen von sexueller Diskriminierung, aber auch vom Ausschluss von Partizipation und Rechten, Ausschluss von Bildung von Frauen einfach eine ganz entscheidende ist für die Entwicklung, hat sie ein Projekt gegründet, in dem sie sich sehr mutig auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam dafür einsetzt, dass man ja einfach Maßnahmen sich überlegt für und mit Männern, um die Situation von Frauen zu stärken. Es geht also als Ziel geht es um eine Reduzierung sozialer Diskriminierung von Mädchen in Nordkamerun. Das ist eine Situation, die zum einen von starker Armut gezeichnet ist, Dürren sind häufig, die zum anderen einen sehr patriarchalisch ausgerichteten, animistisch-islamisch beeinflussten gesellschaftlichen Kontext hat und in der Frauen einfach oft sehr machtlos sind. Und das schon von der Erziehung an, also es ist schon die Tatsache, dass ein Mädchen geboren wird, ist weniger geschätzt, als wenn ein Junge geboren wird. Und in der Erziehung ist es entsprechend auch so, dass Frauen eher ein Konzept verinnerlichen, indem sie davon ausgehen, dass sie selber nicht wichtig sind und auch dann nicht selbstbewusst sind. Um das zu ändern, werden ganz verschiedene Mittel an den Tag gelegt. Also zum einen hat dieses Projekt Bewusstseinsbildungsarbeit in Schulen ermöglicht, also wo es eben Aufklärungsarbeit zu Rechten von Kindern und insbesondere Mädchen und Frauen gibt und einfach das Bewusstsein dadurch auch schon früh im Leben von Menschen verändert werden kann. Wo zum anderen aber auch sich das Projekt dafür einsetzt, dass Übergriffe, die gegen die Rechte von Kindern und Mädchen und jungen Frauen verstoßen, strafrechtlich verfolgt werden. Dass einfach Kinder, die Opfer von Gewalt geworden sind, auch Zugang haben zu professioneller Betreuung. Und nicht zuletzt, dass man einfach auch eine Bewusstseinsbildungsarbeit betreibt bei Akteuren, die in Strafrechts, also die im Justizsystem, aber auch im Schulsystem oder auch in gemeindebehördlichen Einrichtungen mit Frauen und Mädchen zu tun haben, dass die eben auch entsprechend über Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Ja, und also dieses Projekt ist im Prinzip entstanden aus einer ganz speziellen Motivation der Beraterin, die über all ihre Berufsjahre gesehen hat, dass man das Thema nur durch eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, die sich auch in einer veränderten Erziehung von Jungen und Mädchen ausdrückt, gelingen kann.
Ja, das war so ein Beispiel für ein Projekt, wo wirklich etwas sich wandelt und da könnte man vielleicht sagen, so auch ein bisschen steter Tropfen höhlt den Stein, nicht?
Man, ja, genau.
Wird die Welt nicht von heute auf morgen verändern, aber gerade von der Erziehung an die Bewusstseinsveränderung Schritt für Schritt, das ist die vielleicht auch am nachhaltigsten ist. Ich möchte jetzt in dieser Sendung als letzte Hörerin noch Frau Reiniger begrüßen, die uns aus Sachsen anruft. Ich grüße Sie, Frau Reiniger. Hallo.
Ach, Renger. Renger.
Entschuldigung, das habe ich falsch gesehen. Frau Renger, ich grüße Sie.
Hallo. Ja, das macht
herzlich
nicht.
Willkommen.
Die Dame, die ich eben gehört habe, wissen Sie, ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber dass die Jesus vorgeschrieben hat, das hörte sich für mich an wie eine verkappte Rassistin. Die hat das vorgeschoben.
Ja, Lassen wir vielleicht mal da stehen. Ich glaube da, also ich habe da mehr das Anliegen herausgehört, dass gerade natürlich in den weltlichen Medien jetzt die Frage nach dem Glauben natürlich keine Rolle spielt und wir natürlich von innen her in der Kirche vielleicht die Fenster nochmal anders leuchten sehen, als man sie von außen sieht, wo sie nur dunkel wirken. Für mich durchaus ein berechtigtes Anliegen gewesen auch, aber eben trotzdem da haben Sie ja, Frau Klatter, auch gesagt, das ist kein Widerspruch, Jesus und die konkrete Wirklichkeit. Im Gegenteil, in der Kirche verbindet er sich ja mit unserer konkreten Wirklichkeit, nicht? Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Sachsen. Frau Klatter, jetzt zum Abschluss vielleicht noch dieser Sendung, wenn Sie sagen, wo ist es für uns jetzt ganz wichtig anzusetzen? Was sind so die Punkte, wo Sie sagen würden, eben wenn wir Mädchen und Frauen in Afrika eine Zukunft, die mehr auch einfach ihrer Würde als Frauen, als Menschen gerecht wird, wenn wir darauf hinarbeiten wollen, wenn wir das irgendwie unterstützen wollen, wo sind die Hauptansatzpunkte?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine Veränderung von Frauen, von der Situation von Frauen in Afrika wie auch anderswo vor allem dann möglich wird, wenn Frauen Zugang zu Bildung und zu Entwicklung erhalten, wenn sie Teilhabe zu politischen Entscheidungen haben können und wenn sie mitwirken können. Ich glaube, dass sich dadurch, also dass Frauen auch Führungspositionen im politisch-gesellschaftlich-wirtschaftlichen Leben übernehmen, auch Strategien ändern werden. Und deshalb glaube ich sehr stark daran, dass die Stärkung von Frauen zunächst mal eine Frage des Zugangs zu Bildung und des Zugangs zu Entscheidungen ist. Und da möchten wir als Miserior auch durch unsere Projekte im ganz Konkreten, also auch eine Beteiligung von Frauen an wirtschaftlichen Erfolgen und auch im Gesellschaftspolitischen durch eine Stärkung von Frauen, dass sie eben Führungskräfte werden können, beitragen.
Seite an Seite mit Frauen in Afrika, das war unsere Sendung zum Internationalen Weltfrauentag hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung mit Maria Klatte vom Bischöflichen Hilfswerk Piserior. Vielen Dank, Frau Klatte, dass Sie in dieser Sendung zu Gast waren und uns aus Ihrer langjährigen Erfahrung in und mit Afrika berichtet haben. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Alles Gute Ihnen und noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.